einfach nur zu sammeln und einfach nur anzuhäufen, ist meiner Meinung nach, hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das in eine Sackgasse führt. Das führt dann zu den Situationen wie in diversen Museen für afrikanische Objekte und Kunst, dass dann man da irgendwie riesige Konglomerate irgendwo in irgendwelchen Lagerhallen, wo die Decke tropft.
Sagt Gregor Quack, den wir für eine neue Ausgabe der Kunstpause getroffen haben. Wir, das bin ich, Felix von Böhm.
Und ich, Charlotte Paulus.
Und unseren heutigen Gast Gregor Quack kann man gar nicht so einfach vorstellen, weil seine Interessen und Tätigkeiten so vielfältig sind. Einigen wir uns darauf, dass Gregor Kunsthistoriker ist, der an der Humboldt-Universität Berlin, der Columbia University New York und der Stanford University in Kalifornien Kunstgeschichte studiert hat und aktuell an der Yale University zu Franz Erhard Walter promoviert. Alles korrekt soweit?
Ja.
Sehr gut. Begleitend zu seinen Studien ist Gregor aber schon seit vielen Jahren als Kritiker, Kurator und einziger Direktor der Berliner Boros Collection tätig gewesen.
Welchen Blick er in beiden Tätigkeiten und sowohl in Deutschland als auch in den USA auf das Thema Sammeln und Sammlungspolitik entwickelt hat, darüber möchten wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen in der Kunstpause, Gregor.
Hi, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr gerne. Und wie jeder unserer Gäste hast auch du dir ein Werk aus der Sammlung der Nationalgalerie ausgesucht, das den Ausgangspunkt für unser Gespräch bilden soll. Da es heute um Sammlungen gehen wird, passt die Wahl des von dir ausgewählten Werks eigentlich sehr, sehr gut, denn es ist quasi schon als Werk eine Sammlung in sich. Es handelt sich um die sogenannten Vitrinas von Sandra Gamara Hishiki, die zuletzt ausgestellt waren in der Ausstellung, in der Sammelausstellung Under Construction im Hamburger Bahnhof hier in Berlin. Warum hast du dich für dieses Werk entschieden?
Es gibt viele Werke, unter denen man auswählen konnte. Und das ist natürlich das Erste, das interessant ist, dass ich da ein paar Tage mit verbracht habe, mich durch die ganzen Werke auf der Seite der Freunde Nationalgalerie durchgewühlt habe, was an sich schon ziemlich interessant war und Spaß gemacht hat. Ich habe die Arbeit tatsächlich bei der kürzlichen Ausstellung nur ganz kurz gesehen. Ich habe die das erste Mal gesehen bei der Berlin Biennale. Ich glaube, das war die 11. Und ich habe mich für das Werk entschieden, weil es für mich wichtige Fragen aufwirft. Das ist oft das, warum mich Werke festhalten. Nicht, weil ich von der Schönheit überwältigt bin oder solche Sachen, sondern weil die Fragen bei mir hängen lassen, die ich nicht lösen kann, die ich nicht richtig beantwortet bekomme. Und bei den Vitrinas sind es zwei Sachen. Das eine ist, die Frage, wie sammelt ein Museum, wie sollte ein Museum sammeln? Ich kann es ja mal erstmal beschreiben, was diese Vitrinas überhaupt sind. Ihr könnt es ja vielleicht ergänzen. Es sind tatsächlich, wie der Name sagt, es sind Vitrinen, also Glasvitrinen. Auf den ersten Blick denkt man, da sind Tongefäße drin ausgestellt. So anthropomorphe Kannen mit Gesichtern und so weiter. Und wenn man genauer hinguckt oder wenn man Vorerfahrung hat, dann erkennt man, das sind südamerikanische, präkolumbianische Tongefäße, die dahin sind. Und wenn man aber dann nochmal genauer hinguckt, dann merkt man, dass das eigentlich gar nicht richtige, tatsächliche Tongefäße sind, sondern das sind nur Abbildungen, zweidimensionale Abbildungen dieser Gefäße auf so Plexiglasscheiben im Grunde, auf so ziemlich, ja, auch, die sehen auch ein bisschen, also ich finde, das ist auch eine interessante Ästhetik, weil es auch ein bisschen ans Provinzmuseum erinnert und solche Sachen.
Hat so einen Platzhaltercharakter.
Ja, genau. Und das sind ja auch tatsächlich Platzhalter für verschiedene Werke, die sie gesammelt hat in verschiedenen, spanischen sind das Sammlungen, die sie dann gesammelt hat. Und wenn man dann nochmal, und das ist dann der dritte, vierte, fünfte Blick, drumherum läuft, dann sieht man, dass da hinten spanische Wörter, Schimpfwörter im Grunde draufgeschrieben sind, handschriftlich. Und das sind dann, wenn man dann durchliest oder drüber nachdenkt, sind das unter anderem Wörter, die Leute, denen diese Objekte jetzt gehören, die hätten verwendet für die Leute, für die KünstlerInnen, die diese Objekte hergestellt haben. Also man merkt schon, ist schon kompliziert zu beschreiben, das Werk. Und dann, das Tolle daran ist dann, dass an dieses relativ komplizierte räumliche Setup auch eine ziemlich komplizierte Fragestellung dranhängt, nämlich was passiert, wenn Museen, vor allem westliche Museen, Objekte sammeln und vor allem nicht westliche Objekte sammeln.
Weil der Kern im Grunde ist, Kontext zu schaffen, würde ich sagen.
Also genau.
Das, was die Vitrinas als Dispositiv sozusagen auch ausstrahlen, ist ja ein sich annähern an die Vitrine und damit automatisch eine Beziehung aufzumachen zwischen den dort ausgestellten Objekten, aber auch zu sich selbst, der vor diesen Vitrinen steht, also im musealen Raum ist. Musealer Raum gleich Kontext. Also im Grunde geht es im Kern in diesem Werk, wie auch beim Sammeln von Museen überhaupt, immer um Kontextgestaltung.
Ja, und es geht aber vor allem auch und ganz zentral um den Kontext, der eben halt nicht da ist. Mhm. Nämlich, und das ist halt das super Interessante, da gibt es unheimlich viele Studien, zum Beispiel zum Quai Branly in Paris, das ja tolle oder gefeierte Museumsarchitektur und so weiter hat. Was da passiert, da werden halt nicht westliche Objekte ausgestellt, wie das romantische Kunstwerk, meistens mit Spotlight, sonst ist alles dunkel, bisschen mysteriös, alle haben ein bisschen zu oft Heart of Darkness gelesen. So. Und was da total ausfällt, ist, dass diese Objekte, ganz viele davon, natürlich aus einem Kontext kommen, wo was mit gemacht wird. Also das sind Gebrauchsgegenstände, entweder spiritueller oder tatsächlich alltäglicher Art. Und das wird alles weggemacht, oder das wird alles ignoriert, im Dienste der reinen ästhetischen Wahrnehmung. Und das Interessante ist aber dann, wenn man, wie ich, dann das erste Mal, also ohne großes Vorwissen, das erste Mal liest, wie diese Objekte tatsächlich, was alles mit ihnen zu tun, was es mit denen auf sich hat, was die für Kräfte haben, was die auch für Persönlichkeiten haben können und solche Sachen. Ich habe gemerkt, dass das eigentlich, das verbaut einem keinerlei Genuss oder Interesse, das verbaut einem nichts, sondern das eröffnet einem eine ganz andere Welt.
Aber wie du gerade beschreibst, geht es auch ums Präsentieren von Objekten. Also dieses Abschirmen in Vitrinen, Glas drüber, es in so Kästchen zu legen, ist ja auch eine ganz bestimmte Präsentation, für die man sich entscheidet. Wie du gerade beschreibst, wenn es irgendwie im Spotlight, im Dunkeln einzelne Objekte eine ganz andere Wertigkeit bekommen, ist das auch etwas, wie funktionieren Sammlungen, wie funktioniert die Präsentation von Objekten und wie kann man eigentlich auch mit einer Präsentation von Objekten eigentlich eine ganz andere Aussage schaffen, was ja auch passiert. Also deswegen finde ich diese Vitrinas auch ganz besonders interessant, weil sie auch den Blick schärfen, dass oft diese ethnologischen Artefakte eben in diesen Glasschaukästen präsentiert werden und das auch schon zur Sehgewohnheit geworden ist für uns. Und eigentlich die Frage sich stellt, wie können solche Sammlungen auch funktionieren, wie kann auch die Präsentation solcher Objekte eigentlich einen ganz anderen Blick auch produzieren.
Absolut. Und das Interessante ist dann halt genau, was du sagst, dass ich verstehe die Arbeit, ich hoffe, ich verstehe sie nicht falsch, als Kritik dieser Sehgewohnheiten und dieser Ausstellungsgewohnheiten. Was ich ja erstens interessant finde, dass ein Museum sich die Kritik einkauft. Das ist immer ein großes, interessantes Problem, wenn sich eine interessante Fragestellung, was passiert, wenn, und es gibt ja auch Andrea Fraser-Arbeiten und eine und so, was passiert überhaupt, wenn eine Museumssammlung sich die Kritik der eigenen Arbeit einkauft und sammelt. Und dann ist aber natürlich die Frage, in dieser Arbeit wird eine Ausstellungsform kritisiert, indem sie überspitzt wird. Ja, das ist eine Extremform dieser Ausstellungsart. Und die Frage, die sich dann für mich anstellt, wie kann ein Kunstwerk sowas kritisieren am besten? Ist das mit dieser Strategie, indem eine bestehende, zu kritisierende Ausstellungsform überspitzt wird? Oder ist es vielleicht viel sinnvoller oder interessanter, wenn das Kunstwerk oder die KünstlerInnen eine alternative Form der Ausstellung vorschlagen? Und das sind Fragen, die ich seit 10 Jahren mindestens interessant finde.
Eine Sammlung, die du besonders gut kennst, zumindest in ihrer Frühphase, ist die Sammlung Borros hier in Berlin. Vielen von uns auch bekannt. Präsentiert wird sie im Borros Bunker in der Dorotheenstraße. Privatsammlung von Karin und Christian Borros. Ganz starker Fokus auf zeitgenössische Kunst. Eigentlich könnte man fast sagen, Kunst nach 1989. So würde ich es fast grob einschätzen. Erzähl uns, als du in dieser Frühphase dabei warst, da ging es ja auch um die Frage, die Sammlung gab es schon, den Bunker gab es auch, Sammlungspräsentation. Wie hat man sich da überhaupt damit beschäftigt, wie man präsentieren will, was man präsentieren will? Was waren die großen Fragestellungen bei diesem ersten Aufschlag der Borros-Sammlung hier in Berlin, wo du, glaube ich, unmittelbar dabei warst, auch noch sehr jung dabei warst?
Ja, also erstmal Frühphase, natürlich Frühphase der Ausstellung, nicht Frühphase der Sammlung. Die Sammlung hat angefangen, da war ich, glaube ich, 3 oder 4. Und ich durfte dann aber tatsächlich kurz vor der Eröffnung des Bunkers und dieser öffentlichen Ausstellung der Sammlung hier in Berlin, ich habe zu der Zeit in der Galerie gearbeitet, bei Jablonka, die gibt es nicht mehr, die Galerie, aber da habe ich Christian kennengelernt. Und er hat mich dann gefragt, ob ich nicht ein bisschen mithelfen darf.
Wobei er ja sicherlich sehr bewusst, weil das macht Christian immer, er macht alles bewusst, gesagt hat, ich hole mir jemanden mit ins Team, der verdammt jung ist. Du warst damals wahrscheinlich um die 20.
Ja, kurz danach, ja. Also es ging da zuerst darum, die Eröffnung zu organisieren oder dabei zu helfen, die Eröffnung zu organisieren. Tatsächlich war das bin ich auch bis heute sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mich da eingeladen haben, mir da auch tatsächlich relativ früh irgendwie gewisse Verantwortung irgendwie gegeben haben. Und ich durfte dann halt, habe dann halt mitbekommen, wie da installiert wurde und was da installiert wurde. Und habe dann so langsam die Öffnungszeiten mit aufgebaut und das sogenannte Vermittlungskonzept und solche Dinge. Und was ich da relativ schnell mitbekommen habe, am Anfang, ich war nicht bei dem ganzen Umbau dabei, der hat ja auch Jahre gedauert, das war eine Riesenaktion, habe dann mitbekommen, wie die Arbeiten ausgewählt wurden. Und das war tatsächlich, und das finde ich bis heute das unheimlich toll an dieser Sammlung, auch wenn ich verschiedene Werke in dieser Sammlung mir wichtiger sind als andere, dass man total merkt, da ist eine persönliche Handschrift an. Das ist eine Privatsammlung, die zugibt, dass sie eine Privatsammlung ist. Eine Privatsammlung, die, obwohl sie jetzt öffentlich gezeigt wird und auch extrem erfolgreich öffentlich gezeigt wird, sieht man trotzdem eine unheimlich persönliche Handschrift. Das habe ich da mitbekommen, wie man quasi sammelt und persönlich sammelt und nicht als PrivatsammlerIn so tun muss, als wäre man ein Museum.
Sag mal ein Beispiel dafür. Das ist ja eigentlich genau der große Unterschied, wo man eigentlich sagen muss, wie unterscheiden sich dann auch private Sammlungen von institutionellen Sammlungen von Museen? Also welche Freiheiten in Privatsammlungen fandest du besonders aufregend?
Vielleicht fange ich mal an mit einem Spruch, den Christian damals, Christian kommt ja aus der Werbung und das merkt man manchmal, der kann gut komplexe Gedanken in
Kondensate.
Genau, in Worte kondensieren. Und er hat am Anfang sehr oft gesagt, dass er Kunst sammelt, die er selber nicht versteht. Und das ist tatsächlich, glaube ich, etwas, das ein öffentliches Museum, das oft auch im Komitee entscheidet, was gekauft wird. Und auch, das ist ja auch ganz gut so, dass das irgendwie einen Prozess hat, was da gesammelt wird und dass das begründet werden muss. Und das musste da halt nicht passieren.
Da braucht es manchmal vielleicht auch Privatsammler, die diesen ersten Berührungsangst haben. Könnte man sagen, dass öffentliche Museen Aufgaben haben und sich private Museen oder Sammlungen Aufgaben stecken? Und wenn ja, was glaubst du, sollten sich vielleicht private Sammler aus dem öffentlichen Aufgabenkontext, Stichwort Gremien ist gefallen, gibt es ja teilweise bei privaten Sammlungen auch. Und was wiederum sollten sich die öffentlichen Sammlungen aus dem privaten Kontext, Stichwort Mut möglicherweise, Pioniergeist, gegenseitig abgucken? Kannst du das so runterbrechen?
Als Grundsatz habe ich mir irgendwie mal ausgedacht, dass das für Privatsammler es ganz gut ist, wenn Sammeln einfach Selbstzweck ist. Wenn es darum geht, man möchte sammeln, was einen fasziniert. Und das finde ich, man kann dann sagen, das ist dann eitel und so, aber sammeln, ich sammle andere Sachen, keine großen Kunstwerke, habe ich nicht genug Geld für, aber ich sammle andere Sachen. Das ist aber natürlich auch ein gewisser, ich finde, wenn man da so tut, als wäre das nicht, hätte das auch nicht was Eitles oder was Selbstzentriertes, dann macht man sich da auch was vor. Und deswegen finde ich das ganz gut, wenn Sammler tatsächlich sammeln, um zu sammeln. Und eben nicht anfangen, kunsthistorische Vollständigkeit zu machen. Und also da gibt es zum Beispiel Beispiele für. Ich habe hier eine Zeit lang in San Francisco gewohnt. Da wurde gerade das SF MoMA neu eröffnet. Und vor allem wurde das neu eröffnet, weil es eine riesige Privatsammlung geschenkt bekommen hat. Die Fisher Collection, ich glaube, das kommt von Gap oder so, kommt das Geld. Und das ist eine Privatsammlung, die hat einen Geldwert, da wird einem schwindelig. Da gibt es, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Riesenrichters und Riesenkonglomerate an Ellsworth Kelly. Und da, man liest sich das durch und ist total beeindruckt. Und dann merkt man, ja, das ist genau, als hätte da jemand eine Liste gesammelt. Als hätte da jemand irgendwie sich eine Liste, was ist gerade, was 10 teuersten Künstler der Welt gerade, davon kaufen wir alles, was noch gerade da ist. Und ich finde, ich habe damals ein unheimliches Problem mit diesem Museum gehabt, weil ich das finde, das war für mich so das Beispiel, wie es halt eben nicht laufen darf. Privatsammlungen, finde ich, sollten nicht allzu systematisch vorgehen. Und deswegen finde ich das auch ganz gut, wenn man mal zum Beispiel anfängt, wenn Leute anfangen zu sammeln und dann auch mal was kaufen, was dann irgendwie vielleicht sich am Ende herausstellt, ist vielleicht gar nicht so das Richtige oder und das eventuell am Ende trotzdem behalten. Das finde ich auch ganz gut. Und das finde ich interessant und das interessiert mich an Privatsammlung, sagen wir es so. Für öffentliche Museen im Grunde würde ich sagen, ist es im Gegenteil so, dass die halt da ist Sammeln, meiner Meinung nach, auch wenn es in der E-Com anders steht, ist Sammeln eben nicht Selbstzweck. Einfach nur zu sammeln und einfach nur anzuhäufen, ist meiner Meinung nach, hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das in eine Sackgasse führt. Das führt dann zu den Situationen wie in diversen Museen für afrikanische Objekte und Kunst, dass dann man da irgendwie riesige Konglomerate irgendwo in irgendwelchen Lagerhallen, wo die Decke tropft, unterbringt und 5% davon höchstens zeigt und währenddessen ein gesamter afrikanischer Kontinent komplett leergefegt davon ist, weil da einfach gesammelt wurde und angehäuft wurde, um anzuhäufen. Und das führt in Sackgassen und aber auch bei anderen Sammlungsobjekten führt das auch zur Sackgasse. Und deswegen würde ich sagen, dass öffentliche Museen, dass es da viel interessanter ist, zu sammeln mit dem Gedanken daran, für wer soll sich das angucken und wie gucken sie sich das an.
Vielleicht um da einzuhaken, was uns wieder auf das Ausgangswerk nämlich zurückführt. Es geht ja auch, finde ich, was du gerade angerissen hast, beim Thema Sammeln von Institutionen und von Museen darum, mal kurz innezuhalten und sich vor allem auch mit dem zu beschäftigen, was da ist. Also die Frage, wie sensibel gehen wir eigentlich mit dem Vorhandenen um? Wissen wir alles über die Objekte, die wir besitzen? Und können wir sie irgendwie in einen neuen Kontext stellen? Oder haben wir nicht auch eine riesige Verantwortung für diese Objekte? Also da ist ja viel, viel mehr noch dran, finde ich, als ein Privatsammler, der sagt, ich mache das, worauf ich Lust habe. Und ich habe die Freiheit, alles zu kaufen, ohne roten Faden, so wie ich gerade Lust habe. Und das, was du beschrieben hast, ist eigentlich genau das, was ich auch sehr spannend finde, nämlich zu sagen, also haben wir nicht aktuell wirklich sehr, sehr große Herausforderungen mit allem, was im Depot liegt? Stichwort Restitution, Raubkunst, diese ganzen Themengebiete sind ja riesige Aufgaben, die sich Museen heutiger Zeit mit ihren Sammlungen auch stellen müssen. Was hast du da irgendwie auch in der Museenlandschaft mitbekommen? Wie ist das in den USA? Wie siehst du das in Entwicklung hier in Europa?
Ja, also ich finde das ein super wichtiges und spannendes Thema und das fängt einfach damit an, dass der Begriff dessen, was ist eine Sammlung und wie definiert man Besitz im Grunde, dass der von der Museumssammlung ja total auf den Kopf gestellt wird. Man muss vielleicht auch aufpassen, was man überhaupt in die eigene Sammlung aufnimmt und nicht alles, was einem geschenkt wird, auch wirklich annehmen, weil das ist teuer, das muss konservatorisch bewahrt werden und gerade wenn man irgendwie über Nachhaltigkeit von Museen nachdenkt, dann wenn man sich dann darüber Gedanken macht, wie diese ganzen Lagerhallen überhaupt klimatisiert werden und all solche Sachen. Das ist ja einer der größten Teile des sogenannten Footprint von Museen. Und ja, ich die Verantwortung würde ich sagen, stimmt, das ist bewahren, aber tatsächlich, ich würde sagen, dass manchmal, und bei manchmal meine ich, in vielen Orten zu sehr ist der, ich habe vergessen, wie die Definition ist, aber es sind ja die verschiedenen Aufgaben, weil man muss bewahren und dann noch so ein paar andere Sachen.
Und bewahren, zeigen, pflegen, kann das
sein? Nee, ich glaube es noch anders. Aber tatsächlich, ich finde es unheimlich interessant, wenn das Augenmerk verschoben wird vom vor allem bewahren aufs vor allem vermitteln und vor allem zeigen. Und vor allem auch mal drüber nachdenken, was heißt das überhaupt zu zeigen und zu vermitteln? Ist das vielleicht auch ein bisschen was mehr als nur mehr Führung anbieten oder nur mehr, keine Ahnung, Vorträge halten, sondern vielleicht gibt es noch ein paar andere Ideen dafür. Und ich würde sagen, dass das an manchen Orten anfängt. Das fängt zum Beispiel an, wenn wir jetzt mal kurz bei dem Thema nicht westliche Sammlung bleiben. Da gibt es zum Beispiel in Europa gibt es da Entwicklungen, wo darüber nachgedacht wird, wie wird eine Sammlung am Leben gehalten am Tervuren, am Royal Africa Museum heißt das, glaube ich, in Tervur, außerhalb von Brüssel. Gibt es zum Beispiel, gab es einen großen Versuch, die Sammlung aus ihrem ja wirklich sehr problematischen Erbe rauszuholen oder das zumindest zu aktivieren. Und da wurden zum Beispiel ganz viele Zeitgenössische Künstler eingeladen, sich mit der Geschichte der Sammlung zu beschäftigen und die Werke aus der Demokratischen Republik Kongo eingeladen und haben da neue Werke geschafft, aber auch die bestehenden Objekte in neue Kontexte gesetzt und so weiter. Aber vor allem, was ich interessant finde in den USA, dass jetzt da langsam mitbekommen wird, dass die sogenannten Education Departments, was man in Deutschland Kunstvermittlung nennt, das ist ja zum Glück, hat da schon den Vorteil, dass das ganz oft ein eigenes Department in einem Museum ist, aber ganz oft mit eher, wie hier, viel zu wenig Wertschätzung bekommt. Das ist, die Kuratoren machen die Ausstellung, die Direktoren sammeln das Geld ein und nachher, damit sich alle auf die Schulter klopfen können, wie öffentlich sie sind, wird ein bisschen vermittelt.
Das Sonntagsprogramm.
Genau. Und das wird nicht groß, in den großen Entscheidungen wird selten darüber geredet, wie das passiert, warum das passiert. Und es wird vor allem nicht in der Ausstellungsentscheidung mitgedacht. Und es fängt langsam an, glaube ich, dass sich das ändert. Dass jetzt zum Beispiel auch immer mehr und immer häufiger, aber auch weiterhin sehr in den Anfangsstadien, Leute aus der Vermittlung, aus der sogenannten Education, in kuratorische Positionen reinkommen, dann mitentscheiden.
Also um dich sozusagen oder deinen Verdacht zu bestätigen, in der Tat wurden die VermittlerInnen hier bei der Planung des Museums des 20. Jahrhunderts auch einbezogen in den Prozess, ich glaube sowohl der Ausschreibung des Ideenwettbewerbs als auch dann in die Planung mit Herzog Dümmeron, das weiß ich, aber wie genau das dann aussieht, dieses Einbeziehen, weiß ich zum Beispiel nicht. Was mich, um auch dein Beispiel von Whitney nochmal aufzugreifen oder überhaupt deine US-Sozialisation, kann man ja fast sagen, in der Zwischenzeit. So viel Zeit hast du dort verbracht, auf diesem ganz anderen Kontinent, der museal so anders gestrickt ist und stark vom privaten Sektor abhängt, noch viel stärker als hierzulande. Was mich da nochmal interessieren würde, wenn du jetzt die großen Sammlungen in Deutschland, öffentlichen wohlbemerkt, vor dir hast, also Dresden, Berlin, München oder Frankfurt und das vergleichst mit den großen öffentlichen Sammlungen in den USA, also beispielsweise dem Metropolitan. Wenn du diesen Vergleich ziehst, welche Sammlungskontexte würden dich persönlich mehr ansprechen, um deine Fähigkeiten, deine Tätigkeiten einzubringen und warum? Also was zieht dich da mehr an? Deutschland, weil es da vielleicht mehr zu tun gibt, nachzuholen gibt, oder die USA, weil da schon mehr möglich ist, oder ist das alles nur ein Trugschluss von mir, weil ich denke, dass das Gras immer grüner auf der anderen Seite ist?
Die eigentliche Antwort darauf ist, also ich könnte dann sein, dass ich mich auch bei Museen bewerbe und so, und die Antwort darauf, wo ich dann hingehe, hat natürlich einfach vor allem damit zu tun, wer mich nimmt, also das muss ich ganz, das ist leider das Erste, aber dann tatsächlich mache ich mir da auch sehr große Gedanken drüber, weil einerseits sowohl bei Museen als auch bei Universitäten, war ja 7 Jahre in den USA und vor allem habe meine Zeit vor allem an Museen und aber noch vor allem, also noch mehr an Universitäten verbracht. Und in beiden Fällen bin ich schon, das war 2013, bin ich absichtlich aus Berlin weg und aus Deutschland weg, weil ich das Gras grüner fand. Dachte, da ist aufregend, da passiert mehr. Und das hat sich dann auch erstmal herausgestellt, dass das auch stimmte. Da war mehr los, da gibt es größere Budgets. Und das, was dann aber passiert ist, und das hat sich mit der Zeit immer mehr rauskristallisiert, dass diese Energie, die kommt auch nicht umsonst. Also die kommt halt, wie du es schon gesagt hast, von der ständigen Einbeziehung und von der großen Abhängigkeit, ist die andere Art und Weise, das zu nennen, des privaten Sektors. Und damit, und das Problem ist, es ist ja nicht nur ein Sektor, von dem man sich abhängig macht, sondern von Einzelpersonen. Und da habe ich dann relativ schnell festgestellt, dass da streckenweise Entscheidungen getroffen werden, die wirklich schwer zu schlucken sind. Da darf man in Deutschland nicht vergessen, dass es auch einen Vorteil hat, wenn die ganze Gremienhaftigkeit hat den großen Vorteil, dass man manchmal was begründen muss, dass man da manchmal dass da andere Rechtfertigungsmechanismen als nur und ausschließlich Geld gibt. Und natürlich muss man ja auch Anträge schreiben, natürlich ist ja auch, muss man auch die richtigen Hände schütteln und so weiter. Aber diese extra Schritte haben auch ihre Vorteile, würde ich sagen. Und deswegen habe ich mich dann, als ich 2020 bin, ich bin ursprünglich hier stecken geblieben, weil ich war im März 2020 zufällig in Deutschland und durfte dann nicht mehr zurück. Und habe dann entschieden, ich versuche jetzt erstmal wieder hier zu bleiben. bin in der Zeit, sobald es wieder ging, viel ins Museum gegangen und habe dann gesehen, ja, das ist manchmal etwas kleiner, ja, das ist manchmal etwas weniger glamourös, aber manchmal merkt man dann doch, dass da auch eine gewisse Ernsthaftigkeit und eine gewisse, da hat sich vorher schon mal jemand drüber unterhalten.
Und auch Unabhängigkeit. Also man hat dadurch ja auch irgendwie, also was du gerade beschreibst, also nochmal um dieses Bild aufzuwerfen, das Gras ist erstmal grüner gewesen, aber gerade wenn man über diese privaten Finanzierungsstrukturen nachdenkt, auch darüber, was da eigentlich für Einzelpersonen, für Unternehmergeschichten bei Leuten, die sehr viel Vermögen haben und das in Kunstausstellungen in den USA investieren, ist sicherlich hierzulande irgendwie die Sicherheit, dass es transparent ist, wo das Geld herkommt und damit eben auch die Unabhängigkeit und damit auch eine sehr große Freiheit, jegliche Aspekte links und rechts zu betrachten. Mhm.
Vielleicht an der Stelle ein ganz kleiner Einschub für unsere Hörerinnen, weil genau so sind ja die Freunde der Nationalgalerie auch strukturiert. Sie haben zahlende Mitglieder, die können mehr oder weniger zahlen. Also sie müssen einen Mindestbetrag zahlen, dürfen aber gerne auch mehr zahlen. Und aus dem zur Verfügung stehenden Budget plus Zustiftung wird dann über ein Kuratorium entschieden, was die Ankäufe sind. Die wiederum sind aber auch schon vom Direktor oder den Direktoren platzierte Wünsche. Also sozusagen die von dir gerade geschilderte amerikanische Variante. Dieses Vorgehen gibt es in der Form hier nicht.
Ja, oder zumindest gibt es da Puffer, die das... Ja. Sinnvolle und wichtige Puffer. Und das zum Beispiel, bevor wir uns hier getroffen haben, das ist dann so meine Tendenz. Ich habe dann jedes Jahr durchgeguckt und wer war dann in dem Jahr gerade im Kuratorium. Und das ist auch interessant eigentlich. Mhm. Und tatsächlich, genau, also wie du gesagt hast, ich würde sagen, dass...
Gab es da einen Verdachtsmoment?
Nee, das hätte ich dann auch gesagt. So, glaube ich. Das fände ich interessant. Nee, tatsächlich habe ich mich in manchen Jahren sehr gewundert, wie kam das denn zustande? Und das ist ja das ist dann auch das Tolle, dass man da genauso wie bei einer Privatsammlung manchmal denkt, oh, also da haben sich aber was Komisches ausgesucht in dem Jahr. Bestimmt gibt es auch Protokolle, wo das dann nochmal offiziell steht. Man kann sogar, nur wenn man die Namen sieht, zumindest vermuten, was da passiert ist. Und merkt dann, ja, vielleicht ist der Grund ein bisschen tiefer als nur, ich habe jetzt zufällig gerade noch von dieser Künstlerin noch 10 Sachen im eigenen Keller und deswegen kriegt das Museum jetzt eins. Und das ist aber gerade genau, was du sagst, Unabhängigkeit, das ist ja eigentlich das Tolle, was eine, also der größte Grund, eine Museumssammlung zu verteidigen. Also man könnte ja, wenn man jetzt mal sagen würde, wenn es so aufwendig ist, eine Sammlung zu haben, könnten ja auch einfach alle Museen könnten Kunsthallen werden. Und die laden sich dann, leihen sich dann nur noch aus, was irgendwelche Galerien haben und so. Dann kann man einerseits sagen, dann geht es natürlich bei einer Sammlung darum, irgendwie die zu bewahren und Beziehung zur Vergangenheit herzustellen und so weiter. Das schon, aber vor allem ist ja auch wichtig, und das würde ich sagen, da gibt es in der Geschichte der Berliner Museen auch ein paar ordentliche Beispiele, wo das eventuell, wo man das gemerkt hat, dass wenn das Museum eine eigene Sammlung hat, macht es sich dadurch unabhängig davon, dass man immer alles ausgeliehen bekommen muss und dass man auf die Leute, denen der Kram gehört, dass man sich auf die verlassen muss. Denn man kann das ja vielleicht so verstehen dann sammelt man nicht als Selbstzweck, sondern wie ein Stiftungsvermögen vielleicht. Eine wohltätige Stiftung baut ja ein Vermögen auf, nicht um Vermögen aufzubauen, sondern damit man damit dann Sachen machen kann. Und ich denke über eine Sammlung dann oft auch so nach, als Art und Weise des Museums, sich überhaupt handlungsfähig zu machen. Wenn man dann, du hast eben gesagt, wenn man da mal guckt, wo das Geld herkommt. Und das ist tatsächlich, es gibt eine tolle Arbeit von Andrea Fraser dazu. Das ist so ein Buch mit 1000 Seiten. Also da kann man auch wieder sagen, Kunstwerkkritik, wann wird's nur noch zur Kritik und so. Es ist wirklich tatsächlich einfach ein Riesenkatalog, wo sie Boardmembers amerikanischer Museen einfach aufzählt und guckt, wo stecken ihr Geld hin, außer in die Kunst. Und das ist natürlich manchmal dann auch so, dass die Leute, die gerade schickste und progressivste Kunst und die am lautesten irgendwie welche Inklusionsinitiativen unterstützen, dann das Geld, was die da reinstecken, kommt natürlich, die andere Hälfte davon kommt in wird an republikanische Gouverneure gestiftet, die im Grunde der Meinung sind, alle Einwanderung gehört gestern komplett gestoppt und an Schulen gehört Critical Race Theory verboten und so weiter. Und das ist manchmal wirklich bemerkenswert, wie da das politische Engagement, das wirtschaftliche Engagement und dann das, die eigenen Aussagen, die man mit seinem Kunstmäzenatentum verbreitet, wie die doch manchmal sehr drastisch gegeneinander stehen.
Was du damit ansprichst, ist natürlich der sogenannte Begriff des Greenwashings und eine im amerikanischen Kontext...
Artwashing sogar.
Ja, oder Artwashing. Leider insofern verbreitete Praxis, als dass es eben so eine große Abhängigkeit von privaten Mitteln gibt, die hierzulande, wo es erfreulicherweise sehr viele öffentliche und oder auch bürgerliche Engagements gibt, nicht ganz so hoch ist. Natürlich gibt es hierzulande auch immer wieder private Engagements / Sponsoring-Partner, die man sicherlich auch öfter genauer unter die Lupe nehmen sollte.
Wird ja auch gelegentlich gemacht.
Wird gelegentlich gemacht und es gibt ja auch die sozialen Medien, die sowas sehr schnell sozusagen gegen die Wand klatschen können. Aber genau, das ist vielleicht ein Thema, weil wir vorhin über das Gras, das Grüne auf der anderen Seite ist, was dann wiederum eher für Europa sprechen könnte.
Dass da zumindest, also ich würde es, wenn ich es jetzt mal besonders persönlich sagen will, dass da zumindest, dass es zumindest wichtig ist, diese Balance sehr aufrechtzuerhalten und nicht einfach nur deswegen über Bord zu werfen, weil dann manchmal man eine größere andere Ausstellung geschafft bekommt. Ja, das würde ich schon sagen.
Um noch einmal in diesen deutsch-amerikanischen Vergleich reinzugehen, welche öffentliche und welche private Sammlung in Deutschland und welche in den USA würden dich am meisten reizen? Beispielsweise als Kurator.
Ich würde tatsächlich sagen, welche private Sammlung? Ja, vor allem meine eigene, die ich gerade so, meine kleine eigene, interessiert mich. Das ist nämlich auch, das finde ich, das ist wirklich vernachlässigbar. Ich habe ein paar Sachen zu Hause, die mir sehr wichtig sind, aber ich habe jetzt ein Bild, da bin ich sehr stolz drauf, von einer Freundin von mir, Melike Kara heißt sie. Das hängt jetzt bei mir in der Wand, habe ich gerade aufgehängt. Und ich stelle tatsächlich fest, dass ich dadurch, dass ich jetzt selber so Sachen habe, die ich, also ob es mal als Sammlung bezeichnen kann, ist eine andere Frage, dass mir das ein ganz anderes Verständnis bringt, auch dieser, ja, der Sammlerpathologie, die man da, die ich da bei mir selber entwickle. Und das würde ich sagen, das finde ich ganz interessant. Was ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob die mich reizt, da selber mitzuarbeiten und sogar vielleicht, ich weiß sogar das eigentlich nicht, aber eine Sammlung, die mich sehr interessiert hat und die mir sehr wichtig ist, ist tatsächlich die Sammlung, ich komme ja aus der Nähe von Köln, die Sammlung im Columba. Das ist eine Sammlung des Erzbistums Köln. Und ich weiß nicht, ob ich da arbeiten will, weil das Interessante daran ist auch, dass ich da erstens nicht genau weiß, ob es jetzt eine öffentliche oder eine private Sammlung ist, sondern irgend sowas dazwischen. Das ist erstens mal ganz interessant und problematisch auf eine interessante Art und Weise. Und zweitens, dass da viel mehr als an vielen anderen Museen, die ich kenne, die Sammlung fast nur aus sich selber heraus ein Leben entwickelt. Diese Sammlung ist absurd. Also das ist eine Mischung aus Lochner, der Veilchenmadonna von 1400 noch was, Wandteppiche mit Einhörnern im Paradies, Goldmonstranzen von irgendwas und auch eine der größten Sammlungen mit Werken von Paul Teeg, einer meiner Lieblingskünstler, 60er, 70er, aber auch einfach ein paar riesen Warhols, die da so sind. Und Bechers haben die und alles Mögliche. Und die haben Michel Boutet, die hat ja letztens Paida und also davon relativ viel. Und das ist eine Sammlung, die ist entstanden aus ganz komischen Zustiftungen und Ankäufen. Und
da sind wir dann wieder beim Mut zum Eklektizismus,
ja,
bei der Privatsammlung.
Ja, genau. Aber und das Interessante aber, und darum geht es eigentlich, dass die ist tatsächlich, wir reden ja viele darüber, dass das Museen ja doch wieder mehr aus sich selbst und aus der eigenen Sammlung, hast du eben auch angesprochen, und dann macht es aber keiner. Und die machen es auf eine sehr radikale Art und Weise. Die leihen nämlich eigentlich nichts aus. Da wird einmal im Jahr umgebaut und unter einem anderen Thema wird da die eigene Sammlung hin und her geschoben. Und das ist, finde ich, sehr bemerkenswert. Dass ich gehe da mindestens einmal im Jahr dann hin und gucke mir das an. Das ist Ich würde nicht sagen, dass es ein Modell sein soll für andere Sammlungen. Ich möchte auch nicht unbedingt da arbeiten. Ich finde es aber super spannend und gebe extrem gerne hin. In Sachen Sammlungen, die ich interessant finde, die mich interessieren würde, mit dran zu arbeiten, ja, einfach alle, die ein Ankaufsbudget haben. Also wenn es das in Deutschland auch noch gibt, das sind eigentlich die interessantesten.
Und in den USA?
In den USA tatsächlich finde ich als Sammlung sehr interessant das Walker Art Center. Das würde mich interessieren, weil die sehr früh angefangen haben, Sachen zu sammeln, die man halt als Privatsammler nicht sammeln kann. Nämlich Performance und die haben auch ein sehr gutes Performance-Programm und die haben einfach festgestellt, dass es einfach Kunstgattungen gibt, die für Museen gemacht sind und die im Museum auch besonders gut leben können und die man nicht deswegen verabschieden soll, weil sich die keiner über die Couch hängen kann, sondern das einfach weiterziehen und damit viel arbeiten. Das würde mich super interessieren.
Auch nochmal ein spannender, erweiterter Sammlungsbegriff an der Stelle zu dem, was eigentlich Museumssammlungen können im Vergleich zu
Privatsammlungen. Ja, total. Genau, weil man und da auch oft, und da ist dann manchmal, muss man sich dann fragen, sind das Werke, ist da die Vermittlung vielleicht sogar eingebaut? Und ist das dann vielleicht auch ganz interessant? Was passiert denn dann, wenn man eben die Vermittlung und die Education nicht als zweitrangig ansieht und als nachträglich auf das Kunstwerk draufgesetzt, sondern wenn das schon Teil der ganzen Sache ist.
These, jeder, der Instagram benutzt, ist auch ein Sammler, denn man sammelt dort Bilder und Gedanken und Momente. Dein erster Instagram-Post zeigt ein Bücherregal und da ist ein Bücherrücken zu sehen, auf dem steht Be nice, share everything, have fun. Ich finde das eigentlich eine sehr, sehr schöne Programmatik für das, was Sammlung sein könnte. Mhm. Hast du dem was hinzuzufügen?
Ja, also das ist, erstmal muss ich sagen, das ist ja eine Ausstellung gewesen, glaube ich, am Kunstverein München, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich fand einfach den Titel und ich hatte da mal so ein T-Shirt. Ich fand das eigentlich vor allem sehr schön. Aber ja, tatsächlich finde ich das eine gute Idee, war ich zwar nicht drauf gekommen, finde ich aber eine gute Idee, nur man muss nicht immer nett sein. Man darf sich auch mal streiten, man darf auch mal, man soll Spaß dran haben, aber man darf sich auch mal auseinandersetzen und vor allem finde ich das auch gerade wichtig, wenn man drüber nachdenkt, warum macht man das überhaupt, warum sammelt man Kunst, warum stellt man Kunst aus, warum geht man ins Museum, dann ist es ja tatsächlich gerade bei diesen, wenn wir gerade bei privaten Sammlern, warum machen die das? Erstens, also wenn man bösartig ist, nur weil die sich eine böse Fassade drauf bauen, für die eigene Geschäfte, weil die sich artwashen wollen oder so. Aber wenn man es weniger bösartig meint, und das sagen die Leute ja auch selber, dann oft als Ausgleich für den eigenen Arbeitsalltag und so. Die haben so einen schweren Arbeitsalltag und dann muss man sich auch mal entspannen können und sich erbauen können mit der Kunst. Und das ist ein Gedanke, den ich zwar verstehe und dem ich auch keinem verdenken will, aber der braucht halt, da muss die Kunst halt nice sein, wenn man das will. Und ich finde, dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn wir den Gedanken mal so ein bisschen abbauen, dass halt eben Kunst nicht was außerhalb des Lebens ist, wo man sich von seinem normalen Leben erholen kann, sondern dass die was mit dem Leben zu tun hat. Und dass es halt eben nicht darum geht, dass man in seinem Leben macht, was man auch immer, und dann, um das auszugleichen, kann man Urlaub machen im Museum.
Also weniger Spa-Kultur, bisschen mehr streiten und trotzdem Spaß haben.
Ja, genau, würde ich sagen. Genauso finde ich es, könnte ich das unterschreiben, ja.
Sehr schön.
Wir haben noch fünf Fragen, die fünf kleinen Fragen für dich vorbereitet. Und es geht auch ganz schnell. Ich starte mal. Dein Lieblingsmuseum?
Ich habe ja eben schon das Colomba gesagt. Ich würde dann aber im zweiten Schritt sagen, das Museum Ludwig in Köln.
Dein Lieblingsort in Berlin?
Der Weinladen, in dem ich ab und zu arbeite, damit ich nicht zu Hause meine Doktorarbeit schreiben muss die ganze Zeit.
Lernst du gerade etwas Neues?
Ja, ich lerne fotografieren.
Woran bist du kürzlich gescheitert?
Am Fotografieren und am Doktorarbeit so schnell schreiben, wie ich es gerne machen würde manchmal.
Worauf bist du gerade neugierig?
Ich bin gerade sehr neugierig darauf, wie die Kunst besser daran werden kann, sich die Zukunft vorzustellen, wie in der bildenden Kunst mehr von der Science-Fiction passieren kann, die ich aus anderen Genres der Künste so mag und so liebe.
Super.
Sehr spannend. Super. Cool. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch.